Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 26 und 27. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. In diesen Versen weist uns Gottes Wort auf das Wesen eines rechten, eines wahrhaftigen Gottesdienstes hin. Zunächst wollen wir uns noch einmal daran erinnern, dass Jakobus in seinem Brief an solche schreibt, die er geliebte Brüder nennt. Sie sind durch das Wort der Wahrheit zu einer Neuschöpfung geworden. Wir lesen das in Kapitel 1, Vers 18. Er hat uns geboren oder gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das Wort Gottes war in sie hineingepflanzt worden. Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Also grundsätzlich waren sie neu geworden in Christus Jesus, da fehlte nichts vor Gott. Sie hatten in ihm, in Christus, eine vollkommene Gerechtigkeit. Da gab es keine Defizite. Es war alles neu geworden in diesem Sinne. Alles neu geworden. Alles Neue hatten sie in Christus empfangen. Durch das Wort der Wahrheit. Durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Aber in ihrem praktischen Glaubensleben, was wir ja auch als Heiligungsleben bezeichnen, gab es doch manche Mängel. Und darum werden sie mit den Worten ermahnt, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn Gottes Wort nur äußerlich gehört wird und nicht innerlich im Herzen bewegt und bewahrt wird, bleibt es fruchtlos. Es kann seine göttliche Kraft nicht entfalten und führt nicht zu einem entsprechenden Verhalten im alltäglichen Leben. Darum kommt es hinsichtlich eines rechten Gottesdienstes, um den es ja hier geht, in unserem Predigttext, zuallererst auf ein rechtes Hören auf Gottes Wort an. Dass es auch ein gutes Tun gibt, unabhängig vom Wort Gottes, darin sind wir uns alle einig, auch ein Atheist, der ein Herz hat für seine Mitmenschen, kann sehr viel Gutes tun, das hat es immer wieder gegeben, herausragende Beispiele dafür gibt es. Also nicht jeder Mensch, der ohne Christus lebt, ist nicht in der Lage, moralisch gesehen Gutes zu tun, sondern er kann durchaus sein Leben führen zum Wohl anderer Menschen. Völlig unabhängig von der eigentlichen Kraftquelle, aus der wir schöpfen, als solche, die wiedergeboren sind, völlig unabhängig vom Wort Gottes. Das gibt es also. Aber auch wir in der Gemeinde Jesu sollten darauf Acht haben, dass es immer wieder in unserem Leben einen Bezug gibt vom Wort Gottes hin zum Tun. Das darf also nicht auseinandergerissen werden, sondern unser ganzes Verhalten, unser Leben, unser Tun soll herauskommen aus dem Wort Gottes. Da sollte immer wieder ein tiefer Bezug bestehen. Ansonsten ist auch unser Tun ein vergebliches Tun. Darauf haben wir bereits hingewiesen, deshalb heißt es, sei Täter des Wortes. Da sehen wir diese enge Beziehung zwischen dem Wort Gottes und auch dem Verhalten eines Gläubigen, dem Tun. Gibt es bestimmte Mangelerscheinungen in unserem Glaubensleben, so ist das offensichtlich auf einen Widerstand dem Wort Gottes zurückzuführen, gegen das Wort Gottes zurückzuführen. Das äußert sich zunächst darin, dass man kein echtes Gebetsanliegen macht aus bestimmten Mängeln, die wir bei uns erkennen. Zunächst einmal geht es darum, dass man diese Mängel überhaupt wahrnimmt. Da geht es schon um ein rechtes Hören. Dass ich mich im Lichte Gottes erkenne, ganz neu, im Blick auf mein Versagen hier und da, im Blick auf meine Mängel, die ich habe, dass mir das bewusst wird, dass mir das klar wird und dass ich dann ein echtes Gebetsanliegen daraus mache. Das heißt also, es muss mir ein echtes Anliegen sein in meinem Herzen, dass diese Mängel abgestellt werden, dass sie überwunden werden. Und dazu gehört eben viel Gebet. Also das Hören auf Gottes Wort und das Gebet, das gehört, oder diese beiden Elemente gehören unbedingt zusammen. Geschieht das, dann wird der Widerstand gegen Gottes Wort mit der Zeit aufgegeben, mehr und mehr. So ist dann auch der Weg frei zu einem rechten Gottesdienst. Und darum geht es hier in diesen Versen. Wir lesen zunächst, was kein rechter Gottesdienst ist. Was ein eitler, ein nichtiger, ein vergeblicher, ein fruchtloser Gottesdienst ist, bei dem man sein eigenes Herz betrügt. Das bedeutet also, dass das Herz, das grundsätzlich erneuert worden ist in der Wiedergeburt und für Gott da sein will, in eine falsche Richtung gelenkt wird. Man betrügt sein eigenes Herz durch einen falschen Gottesdienst. Bei diesem Gottesdienst meint man, Gott zu dienen, man tut es aber in Wirklichkeit nicht. Noch einmal Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, zügelt seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Also vergeblich, fruchtlos, umsonst. Er meint, Gott zu dienen, aber er dient ihm in Wirklichkeit nicht. Offensichtlich geht es hier um einen unrechten Gebrauch der Zunge, um ein schädliches Reden. Und zunächst, davon gehe ich einmal aus, würden wir hier vermuten, dass es Jakobus um einen allgemeinen Gebrauch unserer Zunge geht, um ein ungutes Reden im Allgemeinen. Und es ist sicherlich gut, wenn wir das so verstehen, dass wir uns im Lichte Gottes, im Lichte des Wortes Gottes prüfen, wie es mit dem Gebrauch unserer Zunge bestellt ist. Da gibt es sicherlich manche Mängel. Und eine solche Selbstprüfung wäre gewiss von großem Nutzen. Wie viel Liebloses, manchmal auch Verleumderisches, kommt über unsere Lippen. Und je mehr wir reden, desto größer ist die Gefahr, sich zu versündigen. So lesen wir in den Sprüchen, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Anhand von Kapitel 3 im Jakobusbrief werden wir darauf noch einmal zurückkommen, obwohl auch dort der engere Zusammenhang in eine andere Richtung zeigt. Nämlich, es geht um den Gebrauch der Zunge derer, die andere unterweisen, die andere belehren. Darum geht es in erster Linie auch in Kapitel 3 und, wie wir hier feststellen, auch in diesen Versen. Es geht also nicht, obwohl es nicht verkehrt ist, nicht falsch ist und sehr nützlich sein kann, hier ein Reden im Allgemeinen zu verstehen, ein sündiges Reden im Allgemeinen. Es geht nicht in erster Linie darum, sondern es geht um das sich gegenseitige Belehren. Das ja bei den Juden immer wieder ganz besonders stark im Vordergrund stand. Einer wollte den anderen belehren. Sie drängten sich geradezu danach, Lehrer zu sein. Das lesen wir dann auch in Kapitel 3. Das war eine Schwachstelle bei ihnen. Und da kam es eben immer wieder auch zu Versündigungen im Blick auf den Gebrauch der Zunge, im Blick auf die Worte. Es geht also hier nicht um ein Reden, zunächst einmal nicht um ein Reden im Allgemeinen, sondern um ein öffentliches Reden, das den anderen belehren will. Insofern übersetzen wir hier besser mit, indem er seine Zunge nicht im Zaum hält. Also wenn jemand meint, er diene Gott, indem er seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Zum gottesdienstlichen Ablauf gehörte ja auch damals wie heute das Reden und Belehren hinsichtlich bestimmter geistlicher Themen. Und in zweierlei Weise konnte dieses zu einem zügellosen Gebrauch der Zunge führen, wobei man der Meinung war, damit Gott zu dienen. Das ist hier gemeint, ja? Man zügelte seine Zunge nicht und meinte, in dem, was man redete, Gott zu dienen. Deshalb diese bessere Übersetzung, indem er seine Zunge nicht im Zaum hält. So verstand man eben Gottesdienst. Und Jakobus sagt, das ist ein eitler Gottesdienst, das ist ein vergeblicher Gottesdienst. Zunächst einmal geht es da um den Inhalt dessen, was man redete. Man hielt sich bei Fragen auf, die es nicht wert waren, stundenlang darüber zu diskutieren und zu disputieren. Und im schlimmsten Fall ging es um bestimmte Irrlehren. Ich lese uns einmal einen Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief, wo das eben auch deutlich wird, wo der Apostel Paulus vom Geschwätz spricht oder schreibt. 1. Timotheus Kapitel 1 von Vers 3 an. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Hier haben wir es also. Es ging einigen mehr um die Fragen nach Geschlechtsregistern, die Fragen nach dem Gebrauch des Gesetzes, nach irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften. Da gab es ja eine Menge, gerade auch im Judentum, was einen da bewegen konnte. Und Paulus nennt das Ganze Geschwätz. Er sagt, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem, also aus echtem Glauben. Davon waren einige abgeirrt und meinten mit ihrem Debattieren über Dinge, die nicht in Ordnung waren, völlig belanglos waren und auch manche Irrlehren beinhalteten, meinten, Gott damit einen Gefallen zu tun, ihm damit zu dienen. Das ist genau das, wovon Jakobus hier auch spricht. Paulus nennt das Geschwätz. Letztlich inhaltslos, ohne Frucht. Hinzu kam, dass solch ein Geschwätz oftmals nicht gedeckt war von einem dementsprechenden Verhalten im persönlichen Leben. Wir lesen davon etwas im Römerbrief, Kapitel 2, wo der Apostel Paulus gerade auch im Blick auf die Juden sagt, sie lehren andere und lehren sich selbst nicht. Kapitel 2, Vers 21, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja, wenn man meint, man sei dazu berufen, andere zu unterweisen, andere zu lehren, anderen den Weg aufzuzeigen und stellt sich nicht selbst unter das Wort Gottes und lässt sich selbst nicht vom Wort Gottes kritisieren und auch zurechtweisen. Darum ist es gerade auch für einen Verkündiger des Evangeliums, für einen Verkündiger des Wortes Gottes immer wieder wichtig, dass er sich zunächst einmal selbst dem Wort Gottes stellt und sich selbst immer wieder die Frage vorlegt, wie steht das eigentlich mit mir? Wie sieht das bei mir aus, in meinem praktischen Leben? Gibt es da Dinge, worunter ich mich zu beugen habe vor Gott, zu demütigen? Gibt es Versagen? Gibt es Mangelerscheinungen? Wie sieht das mit mir persönlich aus? Erst dann habe ich das eigentliche Recht von Gott her, das eigentliche Recht, auch andere zu unterweisen, auch andere zu lehren. Geschieht das nicht, handelt es sich beim Unterweisen anderer um ein loses Geschwätz. Es fehlt auch die Kraft, es fehlt auch die Vollmacht des Heiligen Geistes. Wir staunen vielleicht darüber, dass ein Petrus zu Pfingsten die Menschen auf ihre Verfehlungen, auf ihre große Sünde, den Unglauben dem Messias gegenüber aufmerksam machte, sie zur Buße aufrief. Er sagt, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Und das tat er als einer, der selbst schändlich versagt hatte. Wir fragen uns, wie ist das möglich? Wenn wir um das Versagen des Petrus gewusst hätten, hätten wir vielleicht gesagt, Petrus, du hast doch selbst versagt, und zwar jämmerlich versagt. Und dann wagst du es so, zu Pfingsten aufzutreten und die Leute zur Buße aufzufordern. Warum? Woher hatte er die Vollmacht? Er hatte sie, das wissen wir, durch den Heiligen Geist. Aber was war vorausgegangen? Petrus hatte sich gedemütigt vor Gott. Und da, wo wir uns selbst immer wieder in das Licht Gottes hineinstellen lassen, wo wir uns demütigen vor Gott, da sind wir bevollmächtigt, auch anderen zu sagen, hör mal, da geht's lang und nicht da. Da sind wir in der Lage, in diesem Sinne hier, wie Jakobus es formuliert, einen rechten Gottesdienst auszuüben. Alles andere ist ein falscher Gottesdienst, ist ein nichtiger, ein fruchtloser Gottesdienst, so sagt Jakobus hier. Also es geht um die Art und Weise. Ich habe gestern noch einmal nachgelesen. Wir kennen vielleicht dieses Buch von John Bunyan, Die Pilgerreise. Und da begegnen Christ und Getreu unterwegs einem Mann namens Geschwätzig. Dieser Mann wusste alles. Der konnte über alle möglichen geistlichen Themen reden. Aber Christ hatte ihn durchschaut und wusste auch aus der Erfahrung heraus, dass dieser Mann in keinster Weise daran dachte, sein Leben der Autorität Gottes zu unterstellen und ein Leben in der Praxis, im Alltag zur Ehre Gottes zu führen. Das war ihm völlig egal, wie er mit seiner Frau umging, wie er mit seinen Kindern umging, wie er sich den Nachbarn gegenüber verhielt und so weiter. Das war ihm völlig egal. Er wird geschwätzig genannt. Genau das ist hier gemeint, ja. Nun dürfen wir nicht denken, dass das bei den Adressaten, an die Jakobus hier diesen Brief geschrieben hat, grundsätzlich der Fall war, dass sie kein Leben führen wollten zur Ehre Gottes. Aber es gab Mangelerscheinungen. Und so mag es durchaus sein, dass bei dir und bei mir ein grundsätzliches Verlangen danach besteht, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, aber Gott muss hier und da seinen Finger auf Wunde stellen in unserem Verhalten legen. Dem wollen wir uns auch stellen und dann dürfen wir auch an anderen den entsprechenden Dienst verrichten. Was ebenfalls hinzukommt und was immer wieder der Fall war, damals und auch heute noch, das ist dieses Reden aus einer sündlichen Leidenschaft heraus, aus einem sündlichen Affekt heraus. Das heißt also, man sucht letztlich nicht das Wohl des anderen, in erster Linie die Verherrlichung Gottes und das Wohl des anderen, sondern man sucht letztlich sich selbst. Man will sich selbst durchsetzen, man behauptet sein Recht in egoistischer Weise. Dass wir hier und da darauf bestehen müssen, dass bestimmte Dinge so nicht sind und nicht anders, das ist klar, das hat der Apostel Paulus auch getan, aber es ging ihm immer in erster Linie um die Verherrlichung Gottes und das Wohl der Gemeinde. Das sollte der Fall sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist unser Gottesdienst eitel, dann ist er vergeblich. Pastor Busch erzählt das, dass er während des Dritten Reiches einmal einen Vortrag gehalten hat in einer Versammlung oder eine Entgegnung, besser gesagt, in einer Versammlung, in der ein Mann aufgetreten war, der das Alte Testament praktisch zerrissen hat. Das war ja damals die Zeit, in der man sagte, ja, das Alte Testament, das lehrt einen rachsüchtigen Gott. Im Neuen Testament haben wir es zu tun mit einem liebenden Gott. Es war ein Theologe, der infiziert war von diesem falschen Geist. Das konnte Pastor Busch nicht ertragen. Er stand auf und entgegnete dementsprechend diesem Mann mit guten Worten, aber in einer Art und Weise, die deutlich machte, dass es ihm letztlich nicht um das Wohl auch dieses Mannes zu tun war. Dann nahm Pastor Christlieb, den ich ja öfter schon mal zitiert habe, ihn nach der Versammlung zur Seite und sprach mit ihm und sagte: Hör mal, grundsätzlich habe ich mich gefreut über das, was du gesagt hast, aber du hattest beim Reden einen so seltsamen Zug um den Mund. Und das war ein verräterischer Zug, der deutlich machte, dass Pastor Busch auch in dem Richtigen, was er sagte, nicht vom Geist Gottes geleitet war. Er tat darüber Buße, er beugte sich darunter. Und dann war die Sache erledigt. Aber wir merken, wie wichtig das ist, dass wir ein Leben führen vor Gott, in seinem Licht wandeln. Wie manches Mal müssten wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir aus irgendeiner Begegnung, aus irgendeinem Wortgefecht herausgekommen sind, ja, und haben gemerkt, es ging mir doch mehr um mein eigenes Recht, als um das Wohl des anderen, ihn zu gewinnen und Gott zu verherrlichen. Wie oft müssten wir ein schlechtes Gewissen haben? Die Frage ist, haben wir es noch? Bereitet uns das noch Unruhe? Vielleicht mal eine schlaflose Nacht, ja? Dann kann uns geholfen werden. Da ist immer Vergebung da, da ist immer Reinigung da. Da ist auch eine neue Gesinnung da, gewirkt durch Gottes Gnade. Aber wenn wir einfach so darüber hinweggehen, dann kann uns nicht geholfen werden. Das ist wichtig. Darum geht es also hier, wenn Jakobus sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum. Also in diesem Sinne, wie ich versucht habe, es deutlich zu machen, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Man meint also, man diene Gott damit und doch ist es kein rechter Gottesdienst. Und diesem vergeblichen und schädlichen Gottesdienst, es ist letztlich auch ein schädlicher Gottesdienst, diesem vergeblichen und schädlichen Gottesdienst stellt Jakobus nun den rechten Gottesdienst gegenüber. Es geht um einen reinen und unbefleckten Gottesdienst, um einen Gottesdienst, der sich in Mildtätigkeit zeigt, und um einen Gottesdienst, der sich darin beweist, dass man sich vom Wesen dieser Welt fernhält. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der vor Gott dem Vater. Warum sagt Jakobus das hier? Es geht hier nicht um das, wie wir das meinen oder wie wir das sehen, sondern es geht um das Urteil Gottes vor Gott dem Vater. Wie Gott das sieht, ja, wie Gott das beurteilt, darum geht es hier. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Wenn hier von den Waisen und Witwen die Rede ist, die man besuchen soll, dann sind darin im Grunde genommen alle Arten von Mildtätigkeiten eingeschlossen. Die Waisen und Witwen stehen für alle Notleidenden, weil sie in der damaligen Zeit in Sonderheit hilfsbedürftig waren, sowohl im Blick auf ihre Rechtssituation als auch hinsichtlich ihrer materiellen Versorgung. Sie waren auf die Hilfe anderer angewiesen. Wir lesen das im Alten Testament, dass Gott den Fluch androht, wenn man sich den Fremden, den Waisen und den Witwen gegenüber nicht recht verhielt. Wenn man ihr Recht beugte, also vor Gericht ihr Recht beugte. Sie waren also total schutzlos und hilflos und waren darauf angewiesen, dass man dementsprechend gut mit ihnen und gerecht mit ihnen umging. Das tat man nicht immer. Da droht Gott den Fluch an für solch einen Fall. Gott hält also seine Hand darüber. Er ist der Vater der Waisen und eine Hilfe den Witwen. Und das war etwas, was die erste Gemeinde, wir lesen das in der Apostelgeschichte, in wunderbarer Weise praktiziert hat. Sie hat sich um solche Leute gekümmert. Sie hat sich um die Armen gekümmert, um die Witwen, um die Waisen gekümmert. Das war ein besonderes Merkmal der ersten Gemeinde. Wir lesen das beispielsweise in Apostelgeschichte Kapitel 6, wo es darum ging, dass man sogenannte Almosenpfleger wählte in der Gemeinde, die dann dafür sorgten, dass man die Witwen, die auf Hilfe angewiesen waren, in rechter Weise bedachte. Zunächst einmal hatten die Apostel diesen Dienst übernommen, aber das ging dann doch über ihre Kraft. Sie wollten sich speziell dem Wort, der Verkündigung des Wortes und dem Gebet hingeben. Und da musste man einen anderen Weg finden und den fand man auch. Und man versorgte die Witwe. Es gab auch solche in der Gemeinde, die in spezieller Weise eine Gabe der Barmherzigkeit hatten. Da lesen wir in Apostelgeschichte 9 etwas von einer Glaubensschwester namens Tabitha, die viel Gutes tat. Ich will uns das einmal vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 9. Sie hatte offensichtlich eine besondere Gabe der Barmherzigkeit. Das gibt es immer wieder. Ja? Im Grunde genommen geht uns alle das an. Wir sollten alle Barmherzigkeit üben. Aber es gibt Menschen, die eine besondere Gabe der Barmherzigkeit haben. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass die Gemeinde Jesu immer ihre Verantwortung den sozial schwachen und kranken Menschen gegenüber wahrgenommen hat. Das ganze Krankenhauswesen ist auf die Gemeinde Jesu zurückzuführen. Man könnte viele Beispiele sozialer Einrichtungen nennen. Besonders bekannt ist Bethel, Vater Bodelschwing. Dann denken wir an die Anstalten, die August Hermann Franke gegründet hat in Halle, oder wir denken an die Waisenhäuser in Bristol in England, Georg Müller. Also es gibt unzählige Beispiele dafür, dass da, wo das Wort Gottes verkündigt wurde, in Beweisung des Geistes und der Kraft und es zu Erweckungen kam, zu geistlichen Aufbrüchen kam, die Folge davon war, dass man sich eben in besonderer Weise auch um die sozial Schwachen kümmerte. Das gehörte unbedingt zusammen. In Zeiten geistlicher Erweckung hat es immer wieder junge Mädchen gegeben, die sich in den Dienst der Diakonie riefen ließen und darin einen aufopferungsvollen Dienst geleistet haben. Und ich sage es noch einmal, diese Dienste standen in einem engen Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums. Darauf allerdings legte man den Hauptschwerpunkt. Es war kein soziales Evangelium, was man verkündigte. Auch das soziale Engagement stand nicht im Zentrum, sondern im Zentrum stand das Evangelium. Und wir sehen, wohin das führt, wenn das nicht mehr der Fall ist. Müssen wir leider auch noch mal, jetzt mal in negativer Weise, das Beispiel Bethel nennen. Ja? Es gibt auch andere Werke, in denen das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus nicht mehr im Zentrum steht. Man tut noch gute Werke, aber es geht geistlich bergab. Und mit der Zeit verliert man eben auch das Herz für die sozial Schwachen, ob man will oder nicht. Man verliert beides. Man verliert das Wort Gottes, das Evangelium, und man verliert mit der Zeit den Menschen. Das ist immer der Fall, wenn man den Menschen ins Zentrum hineinstellt, mit seinen Bedürfnissen, die ja auch wirklich berechtigt sind in solchen Fällen. Aber wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, verliert man beides. Man verliert den Herrn und man verliert mit der Zeit auch den Menschen. Das ist die Entwicklung. Deshalb gehörte in der Vergangenheit da, wo es geistlich gut lief, das Wort Gottes immer wieder in den Mittelpunkt. Das war das Entscheidende. Es ging den Gläubigen mehr um das Seelenheil der Menschen als um ihr irdisches Wohl. Dabei verloren sie das irdische Wohl der Menschen nicht aus den Augen. Ja? Es gehörte mit dazu. Das hat man ja den Christen immer wieder vorgeworfen, zu allen Zeiten. Unwissende Leute haben das getan. Ihr Christen, ihr denkt nur an den Himmel. Ja? Ihr wollt gerne in den Himmel kommen, ihr denkt nur an den Himmel. Aber ihr denkt nicht an die vielen, vielen Nöte, die es hier auf dieser Erde gibt. Und packt die Dinge nicht an. Das ist ein großer Irrtum. Das sagen unwissende Leute, die Geschichte nicht kennen. Immer da, wo Menschen auf den Himmel ausgerichtet waren, auf die Herrlichkeit Gottes, auf das Evangelium, da sahen sie auch die irdischen Nöte ihrer Mitmenschen und haben mit angepackt und geholfen. Die einen so und die anderen anders. Und jeder in der Gemeinde Jesu sollte in irgendeiner Weise mit dazu beitragen, dass die Not in dieser Welt ein wenig gelindert wird. Und diese Dienste nennt Jakobus hier rein. Sie kommen aus dem Motiv der Liebe heraus, gewirkt durch den Geist Gottes. Sie unterscheiden sich drastisch von allem ich-bezogenen, rechthaberischen und unnötigen Geschwätz, mit dem man sich in der Gemeinde Jesu großtun will. Das ist also das, was Jakobus hier meint, wenn er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist, der die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen. Ja? Das ist eine Seite eines Gott wohlgefälligen Gottesdienstes, sich um die Notleidenden zu kümmern, wobei stellvertretend hier die Waisen und Witwen genannt werden, weil sie es besonders nötig haben. Das ist also die eine Seite eines Gott wohlgefälligen Gottesdienstes, ein reiner Gottesdienst. Die andere Seite ist die, dass man sich reinhält von der Welt, vom Einfluss der Welt, dass man sich unbefleckt hält von der Welt. Und das wird uns dann später, so Gott will, noch einmal im Zusammenhang mit Kapitel 4 zu beschäftigen haben, wo Jakobus die geliebten Brüder als Ehebrecher bezeichnet, sofern sie irgendetwas in dieser Welt mehr lieben als Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet das nicht. Er duldet nicht, dass wir irgendetwas, was es auch sein mag, einen Menschen oder irgendwelche Dinge, irgendwelche Sachen, irgendwelche Tätigkeiten, was es auch sein mag, dass wir das mehr lieben als ihn. Das duldet er nicht. Er ist ein eifernder Gott, ein eifersüchtiger Gott, in diesem positiven Sinne. Ja? Das ist keine negative Eifersucht, von der Jakobus spricht. Da handelt es sich im Grunde genommen um ein geteiltes Herz, um das, wovon Jakobus bereits in Kapitel 1 spricht, wovor er warnt. Das wird uns also noch intensiver beschäftigen müssen. Ein geteiltes Herz. Jesus warnt vor solch einem geteilten Herzen, wenn er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können nicht Gott dienen und. Wir können nicht unser Herz hängen an Gott und an die Dinge dieser Welt. Das geht nicht. Entweder oder. Es gibt immer wieder dieses entscheidende Entweder oder. Ich lese dazu noch ein Wort aus dem Matthäusevangelium. Und wir wollen das ganz, ganz ernst nehmen für uns persönlich und uns fragen, wie steht das da mit uns? Und zwar auf der Grundlage der Gnade Gottes, auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade. Das ist mir immer wieder ganz wichtig. Von daher ist das auch nur möglich, dass der Heilige Geist das wirkt, dass wir unser Herz ausschließlich an unseren Herrn Jesus Christus hängen. Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ihr Lieben, der Herr Jesus hat einmal zu seiner Mutter, zu Maria gesagt, es wird ein Schwert durch seine Seele gehen. Ein Schwert. Das geschah, als der Herr Jesus dort am Kreuz starb. Da ging ein Schwert durch ihre Seele. Und dieses Schwert muss auch durch unsere Seele gehen, ihr Lieben. Im Blick auf unser Verhältnis zu den Liebsten, die wir haben, muss dieses Schwert durch unsere Seele gehen, sodass er, unser Herr Jesus Christus, der ist, der die absolute Priorität in unserem Leben hat. Von daher dürfen wir unsere Beziehung zu den Lieben, die wir haben, gestalten. Zu Vater und Mutter, zu Sohn oder Tochter, aber nur von daher. Dann ist es auch eine rechte Liebe, von der wir geleitet werden. Alles andere ist seelische Hängerei, so will ich das mal bezeichnen, ja? Hat keine Verheißung für das Reich Gottes. Auch in diesem Sinne kann man sagen, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Bezieht sich nicht nur auf den Leib, oder ich beziehe es jetzt einmal nicht nur auf den Leib, sondern das, was aus unserer Seele herauskommt, aus dem natürlichen Menschen herauskommt, kann das Reich Gottes nicht erben. Es muss in den Tod hinein. Und genau das ist es, was der Herr Jesus hier meint, wenn er dann weiter sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Was bedeutet denn das Kreuz? Es bedeutet Tod, nicht wahr? Da geht es durch den inneren Tod, durch das Sterben hindurch. Das sind schmerzliche Prozesse, wo man vor der Frage steht, jetzt, worum geht es mir denn jetzt eigentlich? Um den Willen Gottes, um die Verherrlichung Gottes in erster Linie? Oder geht es mir um den Menschen, um Sohn oder Tochter, um Vater oder Mutter? Das muss innerlich geschieden werden. Darum lesen wir im Hebräerbrief, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist, das scheidet Seele und Geist. Da geht es um die innersten Beweggründe unseres Herzens. Das muss ins Licht Gottes hinein. Und ich sage noch einmal, das sind schmerzhafte Prozesse. Aber sie sind wichtig und heilsam. Und erst dann, wenn diese Prozesse geschehen in unserem Leben, können wir wirklich und in Wahrheit das Wohl des anderen suchen. Das Wohl, um das hier nochmal aufzugreifen, vom Vater und Mutter oder Sohn oder Tochter, ja, unserer Kinder. Des Ehemannes, der Ehefrau und. Ja. Nur von daher, da ist der Herr Jesus Christus dann der Einzige, an dem unser Herz zunächst einmal hängt. Ich weiß, dass einer unserer Brüder vor einiger Zeit mal erzählt hat, als er zum Glauben an den Herrn Jesus kam, da hat er zu seiner Frau gesagt, jetzt ist der Herr Jesus Christus in meinem Leben der Erste. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das aufgenommen hat, ja, ob sie dadurch innerlich verletzt war. Aber es war der rechte Weg. Und es ist auch für uns der rechte Weg. Ansonsten haben wir ein geteiltes Herz. Ansonsten werden wir beeinflusst vom Geist dieser Welt. Und darum geht es Jakobus hier, dass wir uns unbefleckt halten vom Geist dieser Welt, der den Menschen in den Vordergrund stellt und die Dinge dieser Welt in den Vordergrund stellt und nicht Gott selbst und den Herrn Jesus Christus. Und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Unser Maßstab ist einzig und allein das Wort Gottes. Das betrifft auch alle möglichen Dinge, die unser Leben ausmachen. Wir lassen uns nicht vom Zeitgeist beeinflussen. Unser Maßstab ist nicht die Bunte, ist nicht die Bravo. Das sind andere Zeitschriften oder was irgendwelche Medien uns zu sagen haben, sondern unser Maßstab ist Gottes Wort. Und das ist die Frage, ist das nur ein Bekenntnis für uns, Gottes Wort ist Gottes Wort für mich, ich akzeptiere die Autorität der Heiligen Schrift, ich glaube an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, oder ist das für uns praktische Wirklichkeit? Ist das noch so für uns, dass wir sagen, ja Herr, was du in deinem Wort sagst, das ist für mich verbindlich. Alles andere will ich jetzt außen vor lassen. Was ich darüber denke, was andere darüber denken, was der Zeitgeist dazu sagt, interessiert mich zunächst überhaupt nicht. Mich interessiert nur, was dein Wort dazu sagt. Von daher darf ich auch mal hören auf das, was andere sagen. Klar, aber der letzte Maßstab ist immer ausschließlich Gottes Wort. Ist das wirklich praktische Wirklichkeit bei uns? Wir kommen zum Schluss. Wir sehen also, wie ein rechtes Hören, darum geht es Jakobus hier, Es kommt aus dem Wort heraus. Alles kommt aus dem Wort heraus. Ein rechtes Hören auf Gottes Wort uns dahin führt, dass wir nicht nur recht reden in der Gemeinde und allen falschen Gebrauch der Zunge vermeiden, sondern dass unser praktisches Dasein gekennzeichnet ist von Barmherzigkeit den Notleidenden gegenüber und eben davon, dass wir uns von der Welt, vom Geist dieser Welt fernhalten, unbefleckt halten, wie Jakobus das hier ausdrückt. Und so wollen wir das, was wir hören im Wort Gottes und aus dem Wort Gottes heraus auch in die Praxis umsetzen, nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter, und ein rechtes Hören führt auch mit der Zeit zum Tun, sondern auch Täter des Wortes Gottes wollen einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst praktizieren, sowohl im Reden als auch im praktischen Tun, im Verhalten. Der Herr mag Gnade geben, dass wir uns von diesem Wort her neu motivieren lassen. Der Herr mag seinen Segen darauf legen. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Amen.